Also Logistik ist sozusagen nicht Teil des Problems, sondern ist Teil der Lösung. Ja, das vergisst man immer so ein bisschen, wenn immer alles so normal läuft und normal funktioniert.
Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
Leergeräumte Supermarktregale oder die Nachricht, dieses Produkt kann online momentan nicht bestellt werden. Ist dieses Szenario im Winter 2021 nur eine Momentaufnahme? Wie kommen die aktuellen Lieferengpässe zustande? Welche Warengruppen sind ganz speziell davon betroffen? Und wie können Händlerinnen und Händler gut und rechtzeitig darauf reagieren? Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und ich spreche mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Christoph Tripp von der Technischen Hochschule Nürnberg. Er ist unter anderem Experte für Distributions- und Handelslogistik und hat darüber auch ein Buch geschrieben, das gerade in der zweiten Auflage erschienen ist. Darin heißt es, Zitat, die Corona-Pandemie hat zu einer Beschleunigung bereits laufender Entwicklungen in der Handelslogistik und zu einer Offenlegung bestehender Schwächen beigetragen. Herr Tripp, willkommen bei Lieferzeit.
Grüß Gott, Herr Siems.
Der Spiegel schreibt heute von einer Lieferkrise, die wir haben. Beim Stern hieß es neulich, Zitat, Lieferengpässe an Weihnachten drohen enttäuschte Gesichter. Zitat Ende, Herr Tripp. Butter bei die Fische, wie man hier so schön im Norden sagt. Ne? Haben Sie Angst, dass bei Ihnen unterm Tannenbaum in diesem Jahr gähnende Leere herrschen könnte?
Nein, also überhaupt nicht. Ich denke, die Situation für viele Händler und Hersteller ist sehr ernst, aber solche überzogenen Schlagzeilen, die sind sicher eher unangemessen. Ich denke, wenn man jetzt versucht, positiv zu sehen, dass die Handlungsnotwendigkeiten, die Logistiker, die Wirtschaftsexperten schon seit vielen Jahren fordern, dass die jetzt offensichtlich werden, dass die auch öffentlichkeitswirksam diskutiert werden, wie beispielsweise Infrastrukturengpässe, Kapazitätsengpässe in Bezug auf die Straße, die Schiene, in Bezug auf Häfen, in Bezug auf Fahrpersonal auf der Schiene, aber auch in Bezug auf den LKW. Dass die jetzt diskutiert werden, ist erstmal positiv. Hinzu kommen sicherlich auch sagen wir mal, kritische Anmerkungen in Bezug auf eine vielleicht grenzenlose Globalisierung, die wir durchlaufen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Immer mit dem Fokus auf bester Preis und möglichst niedrige Kosten. Wir sprechen dann immer von dem Best-Country-Sourcing, ja, Best-Cost-Country-Sourcing. Das sind alles Themen, die jetzt offensichtlich werden. Und zurück zu Ihrer Frage. Ja, man kann sicher vereinzelt mit Engpässen in Bezug auf Konsumgüter rechnen, aber in der Breite eher nicht. Fraglich ist natürlich auch in der jetzigen Situation, wie willig und bereit und fähig sind denn eigentlich auch Endverbraucher dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft tatsächlich intensiv zu konsumieren? Das ist ja eine ganz andere Frage. Und ich denke, dass viele im Moment spüren, dass wir erhebliche Verteuerungen haben im Bereich Energie, im Bereich Miete, im Bereich der Lebensmittel. Und dann kommt natürlich ein ganz wichtiger Punkt hinzu im Moment. Viele wissen noch nicht richtig, was jetzt die neue Regierung eigentlich alles so auf dem Plan hat. Und das führt natürlich zu erheblichen Unsicherheiten im Konsum. Mhm. Viele befürchten beispielsweise noch weitere intensive Verteuerung von Energie. Und sag mal, Unsicherheit war bisher immer ganz schlechter Ratgeber für intensiven Konsum. Mhm. Also es hat noch nie dazu beigetragen, dass die Leute kauflustiger geworden sind.
Wir wollen in dieser Folge über die Ursachen sprechen, über die Ursachen der Lieferengpässe. Wir wollen aber auch darüber diskutieren, was könnten Lösungen sein. Wir haben eben schon es grob angedeutet, es geht um das Weihnachtsgeschäft im E-Commerce und in der Logistik. Was für Herausforderungen haben denn Händlerinnen und Händler und ihre Distributionslogistik in einem gewöhnlichen Jahr, wenn wir gerade mal nicht Corona haben, wenn wir nicht mitten in einer Pandemie stecken?
Das Weihnachtsgeschäft ist aus Händlersicht natürlich in vielerlei Hinsicht eigentlich die wichtigste Zeit des Jahres. Beispielsweise ein Beauty-Kosmetik-Händler, also für die es jetzt üblich ist, dass sie circa 30% ihres Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft machen, also im November, Dezember. Das heißt also, wenn ich jetzt im Weihnachtsgeschäft nicht performe, wenn ich da nicht mein Umsatzziel erreiche, dann ist quasi das ganze Jahr verloren. Wenn wir jetzt auf die Distributionslogistik kommen, ganz konkret, dann ist das natürlich im Umkehrschluss oder in der Konsequenz die Zeit, wo wir eigentlich ab September Hochauslastung haben. Mhm. Ja? Also die Planungen fangen typischerweise ja schon im August an, vielleicht sogar noch im Juli, was die Vorbereitung anbetrifft. Und dann ist wirklich operativ ab September Hochauslastung im Lager, im Transport. Das betrifft natürlich die Industrie- und Handelsunternehmen, genauso wie die Logistikdienstleister, die im Auftrag arbeiten. Was müssen die machen? Die müssen im Sinne einer hohen Flexibilität Kapazitäten aufbauen. Sehr kurzfristig, immer wieder, jedes Jahr Kapazitäten an klassischerweise an Fläche, an Technik, an Personal, im Transport. Das ist wesentlich, also möglichst flexibel auf diese Mengen reagieren. Auf der anderen Seite verlangen die Auftraggeber, also die Auftraggeber der Logistik sozusagen, natürlich, sagen wir, extreme Robustheit. Heute spricht man modern von Resilienz, ja, der logistischen Abwicklung. Das heißt, die muss genauso gut sein in der Hochauslastungszeit wie das ganze Jahr über auch. Und das ist natürlich ein Konflikt, der da entsteht, den man jedes Jahr aufs Neue lösen muss. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir in der Logistikindustrie in Deutschland circa 3 Millionen direkt Beschäftigte haben. Und wir machen in der Weihnachtszeit aus den 3 Millionen circa 4 Millionen. Ja, das heißt also, wir bauen plötzlich Personal auf, das nicht unbedingt Logistik geschult ist und das wir sehr schnell auf ein Level bringen müssen, dass es sozusagen genauso performt wie das Personal, was es das ganze Jahr macht. Wir sehen das bei den Paketlogistikern, da ist es jetzt die Extremzeit, wo wir sagen, da sind Tage kurz vor Weihnachten dabei, wo wir die doppelte Menge des üblichen Mengenvolumens abwickeln müssen, sowohl eben in den Umschlagslägern als auch im Lange-Strecke-Transport, als auch in der Zustellung dann eben auch. Und das ist natürlich eine mega Herausforderung, das mit der gleichen Performance zu machen, mit der gleichen Robustheit zu machen, wie das ganze Jahr über. Also um es sozusagen nochmal kurz zu beantworten, Distributionslogistik im Weihnachtsgeschäft heißt Bewältigung eines Megapeaks, damit am Ende alles unterm Baum liegt.
Nun könnte man ja kritisieren oder könnte man anmerken, ja gut, also die E-Commerce-Zahlen, die sind ja seit 10 Jahren immer schön rasant, die gehen nach oben. Forecasts zeigen ja auch an, Sie haben es ja eben auch beschrieben, ab September wird quasi alles auf das Weihnachtsgeschäft auch positioniert. Es wird ja 25% mehr Personal auch eingestellt. Nun könnte man sagen, das sind Lerneffekte, die man ja irgendwie jedes Jahr einfach nur wieder so abrufen muss. Die holt man irgendwie aus so einer Schublade raus und dann setzt man sie wieder ein. Nun haben wir seit letztem Jahr dieses Problem, diese vermaledeite Pandemie. Inwiefern wird die Herausforderung ganz speziell durch Corona nochmal potenziert?
Die wichtigste Veränderung, die die Corona-Pandemie letztes Jahr und auch dieses Jahr nach sich gezogen hat, war natürlich nochmal eine Beschleunigung der Umschichtung großer Mengen- und Umsatzvolumina aus dem Stationärhandel in den Onlinehandel.
Okay, ganz kurz übersetzt. Also übersetzt heißt das, Menschen gehen nicht in den stationären Handel, bestellen online. Deswegen muss dort ein Shift stattfinden, dass einfach Warengüter in einen anderen Bereich gehen und dann verschickt werden. Ja.
Genau. Menschen konsumieren sozusagen deswegen ja nicht mehr, das zeigen ja die Zahlen auch, sondern Menschen konsumieren anders über andere Vertriebswege. Das hat natürlich mit den Schließungen des stationären Handels zu tun. Das hat auch mit diversen anderen Trends zu tun, die innerhalb von Corona entstanden sind. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Aber sag mal, wenn man die Zahlen und Fakten anschaut, dann ist das interessant. Wir haben ungefähr einen Corona-Effekt von 3%. Davon kann man ausgehen. 3% bedeutet, dass sozusagen der Anteil des Online-Handels am gesamten Handel durch Corona von 15% auf 18 und vielleicht noch mehr Prozent gestiegen ist. Mhm. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, ist aber in absoluten Zahlen noch viel greifbarer. Wir reden also von 15 bis 18 Milliarden Euro, die sozusagen aus dem Stationärhandel in den Onlinehandel geflossen sind. Und wir rechnen damit bis 2025. Die Zahlen werden natürlich jetzt wieder ein bisschen korrigiert, aber dass wir so auf 22-25% Online-Anteil kommen. Und ich möchte nur noch mal sagen, das hört sich erstmal gar nicht so viel an, aber wenn wir den ganzen Food-Bereich, also den Lebensmittelbereich, aus dieser Diskussion rauslassen, der im Moment online fast noch gar nicht stattfindet, ja, wo wir noch nicht mal 5% Online-Anteil haben, wenn wir nur das sozusagen pur rechnen auf alle Non-Food-Artikel, dann liegen wir jetzt schon in dem Bereich von 25-30%, ja.
Ich würde gerne noch mal kurz zurück auf diesen Punkt der Lieferkrise, wie der Spiegel heute, also Mitte November, schreibt. Und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen detaillierter, genauer aufschlüsseln. Also was sind Einflussfaktoren auf die aktuelle Lage im Bereich Beschaffungsmärkte und Produktion? Und welche Einflussfaktoren gibt es im Bereich der Logistik? Können wir das, ist das möglich, dass wir das mal so einmal so genau separieren?
Ja, muss man sogar. Ich schmunzel immer so ein bisschen, wenn ich diese Vielzahl an Artikeln dazu lese, die ja dann irgendwie alle immer zu dem Ergebnis kommen, Corona ist schuld. Also Corona ist die Generalursache für alles. Das muss ja im Moment echt für vieles herhalten.
Und das heißt, eine zu einfache Ausrede.
Ja, absolut. Man muss es viel, viel stärker differenzieren, weil eben eins passiert ist in den letzten 2 Jahren. Es sind viele sehr unglückliche Themen tatsächlich zusammengekommen. Also so ein bisschen Murphy's Law.
Zum Beispiel?
In der globalen Wirtschaft. Also vielleicht erstmal vorab. Grundsätzlich sind erstmal alle Branchen und Unternehmen natürlich betroffen von der aktuellen Situation. Ja? Wenn man das jetzt ein bisschen auseinandernehmen möchte, differenzieren möchte, muss man chronologisch, glaube ich, vorgehen. Und nochmal auch in dieses auch genauso weniger schöne Jahr 2020 zurückgehen. Und wenn man überlegt, wann Corona eigentlich öffentlichkeitswirksam angefangen hat, dann war das so im Februar, März 2020. Ja, da ist eigentlich zum ersten Mal klar geworden, da ist was, was Angebot und Nachfrage global auseinanderbringt. Und wenn man dann das Ganze weitertreibt, haben wir gesehen, dass im April, Mai, Juni, Juli letzten Jahres dann wir sehr, sehr unterschiedliches Nachfrageverhalten in unterschiedlichen Ländern hatten. Da wurde teilweise in den USA wurden Konsumchecks ausgegeben, wo die Nachfrage sprunghaft gestiegen ist. Ähnliche Situationen haben wir auch in Asien, Europa gehabt. Immer mit einem zeitlichen Verzug, immer ist irgendwo anders etwas gemacht worden mit Auswirkungen auf die Nachfrage. Dann ist eben eins passiert, die Menschen haben eben, und damit hat auch keiner rechnen können, in der Corona-Pandemie im letzten Jahr völlig anders konsumiert. Das hat sich dieses Jahr wieder ein bisschen gelegt, aber wenn Sie mal überlegen, wer hätte den Trend zum sogenannten Cocooning vorhersehen können? Ja, dass die Leute sich plötzlich wieder auf Haus und Heim konzentrieren und viel, viel stärker Baumarktartikel, Möbel, Dekoartikel und Sportgeräte sich nach Hause bestellen. Ja, das war etwas, was nicht vorhersehbar war. Oder die Menschen hatten plötzlich mehr Freizeit, haben Fahrräder gekauft. Ja, jeder Zweite hat gefühlt mit einem E-Bike unterwegs. Wahnsinn, hätte keiner mit gerechnet, ja. Und oder das verstärkte Homeoffice. Plötzlich haben alle so schöne Mikrofone wie wir jetzt hier und Headsets und Laptops, die gebraucht worden sind für die Schüler beispielsweise, aber auch für Berufstätige. Also da hat sich so viel in sehr kurzer Zeit getan. So, wenn man das jetzt dann weiterdenkt, war es letztendlich der Fall, dass dann eben die Reedereien, die waren letztendlich kaum noch in der Lage, mit diesen punktuellen Nachfragesteigerungen umzugehen. Und geschoben in dieses Jahr rein, kamen dann wieder andere Entwicklungen zustande, die indirekt mit Corona zu tun hatten. Ja, dass dann beispielsweise in den USA die zwei großen Häfen an der Westküste, Long Beach und LA, die alleine für 40% der Importmenge in den USA verantwortlich sind, die hatten riesen Abwicklungsprobleme. Ja, die ja nach wie vor auch anhalten. Wenn Sie die Bilder anschauen, haben wir immer noch hunderte von Schiffen vor diesen Häfen, die dort eben auf Abwicklung warten.
Aber warum denn? Also ist das pandemiebedingt? Sind das Hygienerichtlinien? Sind das Zollbestimmungen zwischen den USA und China? Oder woran liegt das?
Nee, das liegt schlichtweg daran, dass wir einfach zu viel Eingangsverkehr haben und die Häfen mit ihren Kapazitäten, sprich Mitarbeitern und Umschlagsanlagen, nicht in der Lage sind, diese wartenden Schiffe in adäquater Zeit letztendlich abzuwickeln.
Also wie ein Stau auf der Autobahn oder Reißverschlusseffekt auf der Autobahn.
Genau, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ein Rückstau, der dann entsteht. Und der Rückstau ist dann noch interessanter, wenn Sie sich überlegen, was dann passiert ist. Denn dann haben eben viele Reedereien überlegt, wie kann ich denn dieses Problem an der Westküste umgehen? Und haben dann überlegt, naja, dann kann ich ja die Ostküste der USA anfahren. Also New York, New Jersey, Savannah, die großen Häfen an der Ostküste. Und es war dann klar, dass man zwar längere Transitzeiten in Kauf nimmt, aber man dann mehr Planbarkeit hat. Und dann ist natürlich der Weg aus Asien in Richtung Ostküste USA, geht dann durch den Suezkanal. So, und dann sind die durch den Suezkanal gefahren.
Ja, da war doch was.
Und da war auch was, ja. Worst case, shit happens. März 2021, Havarie der Ever Given im Suezkanal. wieder mit einem Megastau am Ende von 350, 400 Schiffen, die sich innerhalb von einer Woche dort stauten, wieder mit völliger Intransparenz. Erneute Idee der Umroutung, nicht durch den Suezkanal, sondern natürlich über Südafrika zu fahren. Auch wieder mit längeren Transitzeiten, also auch wieder mit entsprechenden Verzögerungen eben im Schiffsverkehr. Und wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass wir jetzt auch durch Covid jetzt erneut wieder Schließungen großer Häfen hatten, also nicht nur in den USA, auch vor allen Dingen in China, ne? Yantian, Nummer 4 der Welt von den Häfen, von den Containerumsturzmengen, also der Hafen Shenzhen, der dann eben temporär geschlossen wird und wo nichts rein und raus geht. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Rückstau, der dann wieder entsteht, weil man muss einfach sehen, das Seefrachtgeschäft und über 90% des Welthandels läuft über das Seefrachtgeschäft, ist eben ein Bereich, der Kapazitäten nicht schnell auf- und abbauen kann. Ja, das heißt, ein neuer Frachter, der braucht eben in der Bestellung und Produktion mehrere Jahre. Also man nennt das sozusagen volkswirtschaftlich, würde man sagen, einen Schweinezyklus, ja, weil das dauert eben auch, in der Nachzucht von Schweinen dauert es eben auch sehr lange. Man kann sehr schwer auf Nachfrage reagieren, so ist es da auch. Und gleichzeitig haben wir ein extremes Ungleichgewicht und einen Mengenmangel in Bezug auf die Container. Ja, wir haben zwei große Containerhersteller weltweit in China, die den Markt liefern. Und auf der anderen Seite ein starkes Ungleichgewicht in einzelnen Ländern. In die USA gehen unglaublich viele Mengen rein, ja, auch an Containern. Und es kommt wenig raus. Das heißt, die USA sind quasi wie ein schwarzes Loch, ja, wo wir Container reinwerfen, die nicht wieder rauskommen. Und das sind alles Dinge, die jetzt zusammenkamen. Und wenn man es aktuell sieht, haben wir ungefähr einen Verzug in der Seefracht von circa 10 bis 15 Wochen, ja, wo wir quasi den Mengen hinterherrennen und der Abwicklung hinterherrennen. Und ich gehe davon aus, dass das mindestens bis Mitte nächsten Jahres wir diesen Verzug auch noch spüren werden. Diesen riesengroßen Bullwhip-Effekt, ja, der sich ergeben hat, der Peitschen-Effekt eines solchen großen Staus, vielleicht sogar noch im Gesamtjahr 2022.
Wie erklärt man das so dem Nachwuchs, der auf eine neue PS5 wartet? Ja, eigentlich schon seit einem Jahr, sagt man dann, ja gut, das ist halt irgendwie Murphy's Law und maximale Verkettung unglücklicher Umstände? Oder wie argumentiert man da?
Tja, also da sprechen Sie mich jetzt als Vater zweier Kinder an. Also ja, man würde wahrscheinlich pädagogisch wertvoll versuchen, das zum Anlass zu nehmen, um über Globalisierung und weltweite Verkettung sprechen. Aber unterm Strich ist natürlich der Satz, gibt's nicht, wahrscheinlich der am verständlichsten ist, ja.
Also, Sie merken schon, Lieferzeit, der Logistik-Podcast, gibt auch pädagogisch wertvolle Tipps. Herr Tripp, wir wollen ein kleines Spielchen machen.
Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
Ich lese Ihnen drei vermeintlich wahre Anekdoten vor aus der Welt der Logistik. Und Sie sagen mir, ob die stimmen oder nicht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das so ein bisschen herleiten und begründen würden, ob da denn nun was dran ist oder nicht. Kommen wir zum ersten vermeintlichen Fakt. In der schwedischen 50.000 Einwohnerstadt Östersund ergreift Bürgermeister Magnus Larsson in diesem Jahr ungewöhnliche Maßnahmen. Da es in diesem Jahr an Weihnachten Lieferengpässe geben wird, ruft er Eltern und Kinder dazu auf, nur Geschenke auf den Wunschzettel zu schreiben, die aus der Region stammen und made in Sweden sind.
Gefühlsmäßig würde ich sagen, könnte eine wahre Geschichte sein, weil natürlich einmal, wir haben es ja gerade diskutiert, Regionalisierung und regionaler Bezug definitiv ein Megatrend ist, den man gerade in westlichen Industrien sehr stark spürt, ja, auch als Antwort auf die Herausforderung in der ökologischen Nachhaltigkeit. Schweden grundsätzlich ein modernes Land, das häufig gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit eine führende Rolle übernimmt. Von daher hätte ich gesagt, True Story.
Kennen Sie Magnus Larsson?
Nein.
Ich bin ja Tennisfan, ne? Magnus Larsson, hat 1994 den ATP Cup in München gewonnen gegen Pete Sampras im Finale, den kennt man auch noch. War früher in der ATP-Weltrangliste auf Platz 10 gelistet, spielt jetzt noch für den SCC Berlin, glaube ich, auf Hobby-Niveau. Also, die Stadt Östersund gibt es wirklich, der Bürgermeister heißt aber nicht Magnus Larsson, sondern ist der besagte Tennisspieler und es gibt dort auch noch nicht quasi vorgeschriebene Empfehlungen, was man denn auf den Wunschzettel schreiben soll in diesem Jahr, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen natürlich recht. Schweden hat Vorbildcharakter, was das Thema Nachhaltigkeit und was das Thema Geschenkebeschaffung angeht. Okay, hier lagen Sie leider falsch. Kommen wir zum zweiten Fakt.
Ich merke schon, Sie wollen mich, also ich muss da spitzfindiger werden, Sie wollen mich wirklich aufs Glatteis führen. Ja?
Zweiter Fakt. Die Auswirkungen des Brexit bekommen in Großbritannien auch die Kunden der Supermarktkette Tesco zu spüren. Die Lieferengpässe bei einzelnen Gemüse- oder Waschmittelsorten werden unter anderem damit kaschiert, indem Fotos oder leere Verpackungen der Artikel in die Regale gestellt werden. True or false?
Also Engpässe haben wir. Auch wieder so ein sagen wir mal, Ursachenbündel in UK. Hat sicher zum großen Teil mit dem Brexit zu tun, mit dem Fahrermangel zu tun. Ist ja eine Diskussion, die dankenswerterweise, muss man ja schon fast sagen, dann auch in Deutschland aufgenommen worden ist, weil wir ähnliche Themen haben, noch nicht so ganz in der Intensität. Aber es hat zumindest mal dazu geführt, dass man auch mal bei NTV oder im Morgenmagazin Logistiker gehört hat, was ich sehr, sehr positiv finde.
Vorher so eine verlorene Berufsgruppe. Auf einmal waren sie präsent.
Ja, also
Vergessen ist es richtig.
Es hat ja was mit Wertschätzung zu tun.
Absolut.
Und das ist was wir gelernt haben, ne? dass das nicht üblich ist, dass alles funktioniert. Ob man jetzt wirklich leere Verpackungen reinstellt, ne? Das ist ja so ein bisschen, Sie haben gesagt kaschieren, ich finde es ja schon fast Verbraucherbetrug, ja, so würde ich einfach was sagen. Also ich glaube, dass sich Tesco das nicht traut.
Es ist eine gemeine Frage, aber ich kann Ihnen das gerne nochmal zeigen bei Twitter. Es gibt sehr, sehr lustige Kommentare, natürlich Fotos von Kunden, die bei Tesco waren, die das fotografiert haben und auf ganz wunderbaren britischem spitzfindigen Humor das kommentiert haben. Ist wirklich absurd. Wir wollen jetzt nicht den Zeigefinger heben und auf Tesco zeigen, aber das ist wirklich vorgekommen, dass dort im Supermarkt teilweise Spargel da wurden einfach Bilder von Spargel, frischem Spargel ausgedruckt und dann in die leeren Regale gestellt. Ne? Um wahrscheinlich trotzdem irgendwie so den Gedanken an Spargel trotzdem zu fördern. Leider hat man ihn nicht bekommen. Kommen wir zum Fakt Nummer 3, zum vermeintlichen Fakt Nummer 3.
Ich kämpfe jetzt gegen den Abstieg.
Die tagelange Blockade des Suezkanals nach der Havarie des Containerschiffs Ever Given hat einen Schaden von $900 Millionen angerichtet. So hoch ist jedenfalls die Entschädigung, die Ägypten jetzt fordert. Laut Allianzversicherung verursachte der Schaden weltweit Kosten von 6 bis 10 Milliarden €. Stimmt das? Ich nagel Sie jetzt nicht auf 10 Cent fest, aber sagen wir mal so die Größenordnung. 6 bis 10 Milliarden € weltweiter Schaden.
Die 900 Millionen, die waren ja der Presse zu entnehmen. Das war die Forderung sozusagen des Eigentümers des Suezkanals. Man hat sich, soweit ich jetzt erlesen konnte, man hat sich geeinigt, ja, offensichtlich auch auf eine niedrigere Summe. Schadensausmaß ist natürlich immer so eine Frage, ne? Also da könnte ich jetzt spitzfindig sagen, naja, auf was bezieht sich das denn jetzt alles? Aber wenn man insbesondere mal, vertragsbezogene Strafen, die sich daraus ergeben für Lieferanten, für Händler und über Nichtverfügbarkeiten, also Fehlmengenkosten sozusagen, ist es eine realistische Summe, ja, würde ich sagen. Ist eine durchaus realistische Summe.
Ah. Also Kompliment. Einen richtigen haben Sie auch, Abstieg noch gerade abgewendet. Das ist wirklich wahr. Also wenn man sich das mal überlegt, 6 bis 10 Milliarden €, was könnte man von dem Geld alles machen? Man könnte auf jeden Fall den ersten FC Nürnberg mit einigen sehr, sehr guten, mit gutem Spielermaterial ausstatten. Also ein von drei richtig, immerhin. Aber die anderen Fragen waren natürlich auch gemein. Aber das einmal als Ergebnis. Vielen Dank schon mal bis hierhin.
Echt jetzt? unglaubliche Logistikgeschichten.
Wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, welche Warengruppen sind eigentlich gerade besonders betroffen, wenn wir über die Lieferkrise, über die Lieferengpässe ansprachen. Ich sprach von der PS5-Konsole, auf die man lange warten muss. Also um welche Warengruppen geht es und woran liegt das? Sie hatten es vorhin ja schon angedeutet, ne? Also Fahrräder etc.
Also grundsätzlich sind natürlich alle Sortiments- und Warengruppen von den Verzögerungen und Schwierigkeiten in Bezug auf Lieferfähigkeit betroffen, die maßgeblich von globaler Beschaffung und globaler Produktion abhängen. Ja, das heißt, neben den klassischen B2B-Branchen, wie jetzt Automobil, Maschinenbau, Elektroindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, sind es halt für den Konsumgüterbereich sicherlich mal in erster Linie die alle Consumer-Elektronik-Produkte. Wir haben gerade über die Spielekonsolen gesprochen. Wir hören auch gewisse Engpässe aus dem Baumarktbereich, also Baumarktartikel. Wir hören Engpässe in Bezug auf Bekleidungsartikel. Fahrräder hatten Sie gerade auch genannt. Spielwaren natürlich in Teilen, je nachdem, wie komplex und was benötigt wird und natürlich auch im ganzen Baustoffbereich. Ja, das ist natürlich auch etwas, das hier mit im Fokus steht. Für den Handel sind natürlich gerade, das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon auch gesehen, sind natürlich alle Bereiche, die einen vermeintlich kürzeren Vorlauf haben, schwierig. Also wie zum Beispiel alle Aktionssortimente. Die stehen besonders unter Druck, da hat der Handel Schwierigkeiten. Erstaunlicherweise, das zeigen jetzt Untersuchungen, ist eigentlich für den Online-Handel das viel größere Problem, sind nicht einzelne Artikelgruppen, sondern in dem Fall das Thema der Verpackungen. Da haben wir tatsächlich einen erheblichen Engpass, sowohl was Produktverpackungen als auch Transportverpackungen anbetrifft.
Wenn ich jetzt als Händler oder Logistiker damit konfrontiert werde, dass es ein Verpackungsproblem gibt oder ein Beschaffungsproblem für Verpackung, würde doch in der Konsequenz heißen, mehr Click and Collect, oder?
Also das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu pushen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie sinnvoll ist das und nimmt das der Verbraucher denn letztendlich auch an? In erster Linie würde das für Online-Händler heißen, sicher dir möglichst viel Verpackungsmaterial. Das werden wir sicherlich im Weihnachtsgeschäft auch sehen, dass wir nicht immer eine, sagen wir mal, Artikel-Produkt-bestellgerechte Verpackung bekommen. Das werden wir in Einzelfällen, wenn wir das feststellen, dass wir auf Restbestände, vielleicht auch auf zu große Verpackungen zurückgreifen in Teilen. Also das wäre mal die erste Strategie, ja, bevor ich anfange, ganze Vertriebskanäle zu verändern, die vielleicht auch nicht unbedingt dem Kundenwunsch entsprechen, würde ich erstmal schauen, wo gibt es denn entsprechend Bestände und wo habe ich Möglichkeiten, darauf zuzugreifen.
Würden Sie ein neues iPhone kaufen, wenn ich jetzt der Elektronikfachmarkt bei Ihnen um die Ecke bin und sage, Verpackung habe ich leider nicht, aber ich gebe Ihnen ein neues iPhone? Kommen Sie vorbei, einmal abholen bitte.
Ja, warum nicht? Ich meine, das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument, ja, wenn es um Verfügbarkeit geht. Das schon, ja. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Ich sage mal, ein Klagen heißt ja immer, wir sind noch in einer Situation, wo wir in der Lage sind, uns zu bewegen. Und es bedarf noch ein bisschen mehr Zeit, bis wir dann tatsächlich auch in so einer tatsächlichen Out-of-Stock-Situation sind.
Mhm. Herr Tripp, vielen Dank für den Moment. Wir machen eine kurze Pause und schauen mal über die Ländergrenzen hinweg. Weihnachten wird zwar in vielen Teilen der Welt gefeiert, aber es gibt natürlich unterschiedliche Bräuche, Traditionen und Hindernisse wie Geschenke auch in ganz ländliche und entlegene Regionen vom Weihnachtsmann und anderen Logistikhelden gebracht werden. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen von Hermes in Hamburg gefragt, die mit ganz anderen Weihnachtsbräuchen vertraut sind. Etwa Reina Gomez Moreno, seit 2015 Operations Manager bei Hermes Germany, die in diesem Jahr in ihrer Heimat in Mexiko feiern wird.
Yo vengo de una región fría de México. Vengo del estado Hidalgo. Es un estado que está casi 3000 metros.
Ich komme aus einer kalten Region. Der Bundesstaat Hidalgo liegt knapp 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Bei uns gibt's aber keinen Schnee, daran bin ich also gar nicht gewohnt. Dafür scheint bei uns immer die Sonne. Hier in Hamburg vermisse ich die Sonne wirklich.
En México en general puede hacer mucho frío, pero el sol va a salir todos los días. Extraño mucho el sol.
Alle zwei Jahre ist Reina an Weihnachten bei ihrer Familie in Mexiko. Im Mittelpunkt stehen da nicht die Geschenke, sondern die Tradition. Mexiko ist sehr katholisch geprägt. Man feiert die Geburt von Jesus Christus und die Ankunft der drei heiligen Könige. Für Heiligabend kommt man traditionell in großer Runde zusammen.
Nos reunimos todos. Y lo menos de personas que hay normalmente en una reunión de Navidad en condiciones normales.
Wir sind eine Menge Leute an Weihnachten. Normalerweise kommen bis zu 35 Verwandte im Haus meines Vaters zusammen. Wegen Covid-19 und der Tatsache, dass ich aus Deutschland anreise, sind wir in diesem Jahr ein paar weniger Leute.
Si lo comparamos con Alemania, de todas maneras grande.
Ein Teil der Geschenke für ihre Familie nimmt Reina im Koffer aus Hamburg mit. Die anderen Geschenke besorgt sie vor Ort. Mexiko, von der Fläche etwa 5,5-mal so groß wie Deutschland, ist, das kann man sich denken, eine ganz andere Herausforderung, wenn es darum geht, Geschenke über den Postweg zu verschicken.
In localidades remotas, tal cual no, pero sí localidades en donde no hay servicio o el servicio postal es bastante lento.
Es gibt Regionen in Mexiko, die sehr, sehr abgeschieden sind. Hinzu kommt, dass die mexikanische Post oft sehr langsam ist. Die meisten Menschen auf dem Land lassen sich deshalb ihre Pakete in die nächstgelegene Stadt schicken, um sie dann dort abzuholen. Wenn ich ein Geschenk persönlich übergebe, dann ist es sehr aufwendig eingepackt. Buntes Papier, viel Schleifen und ein Namensschild mit dem Namen, wer wen beschenkt. Da kommt es auf ganz, ganz viele Details an. Wenn ich ein Geschenk per Post verschicke, dann nehme ich eher eine gewöhnliche Verpackung. Auch das Geschenk ist dann nicht ganz so auffällig verpackt, wie wenn ich es persönlich übergeben würde.
Un poco de decoración, pero no tan opulento como lo haría cuando lo voy a dar personalmente.
Susanna Walde, Personal Assistant für eine Bereichsleitung bei Hermes, kennt aus ihrer Heimat ganz andere Tücken, wenn es darum geht, in ländliche Regionen aufzubrechen. Ihre Familie feiert Weihnachten bei bis zu minus 50 Grad in der verschneiten Tundra von Lappland im nördlichen Finnland.
Starten tut das eigentlich schon ein bisschen früher im Dezember und zwar immer um den Nikolaus herum, weil am 6. Dezember auch der Unabhängigkeitstag ist von Finnland, wird sozusagen kleine Weihnachten, genannt Pikkujoulu, schon gefeiert, wo man sich zum ersten Mal eben mit Weihnachtskeksen, Glühwein und ja, so anderen leckeren Sachen mit Freunden trifft oder auch teilweise Familie, um schon so ein bisschen die Weihnachtszeit einzuläuten.
Ähnlich wie Mexiko ist auch Finnland von vielen ländlichen Regionen geprägt, die es nicht leicht für Post- oder Logistikunternehmen machen.
Was ich bis heute sehr faszinierend finde, muss ich sagen, das Schienennetz endet in Finnland in Rovaniemi am Polarkreis. Und ab da kann man wirklich nur noch Dinge entweder auf dem Luftweg oder eben per LKW oder mit dem sogenannten Postbus Dinge transportieren, sei es jetzt Lebensmittel oder eben andere Güter. Und es ist dann so, dass nicht wie bei uns jemand mit dem Postfahrrad oder mit einem kleinen Transporter unterwegs ist, sondern das ist ein richtiger Bus, der ab dem Ort oder ab der letzten Stadt, wo etwas dort angeliefert werden kann, falls man das dort abholen möchte, ab da losfährt und dann wirklich überall kilometerweit durch die Walachei fährt.
Wenn dann tatsächlich alle Pakete und Geschenke auch ihr Ziel im entlegenen Lappland gefunden haben, dann lehnt man sich in Finnland zurück, stellt das Bier kalt, heizt die Sauna an und freut sich auf die bevorstehenden Weihnachtstage.
Also das Bier in der Sauna wird zu dem Zeitpunkt noch nicht getrunken. Also das ist dann eher so, sag ich mal, vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn man dann sich mit Freunden getroffen hat und man sagt, Mensch, jetzt waren wir irgendwie den ganzen Tag draußen oder irgendwie im Ort unterwegs und jetzt lass uns noch mal in die Sauna gehen, dass man dann auch mal das Bier mit reinnimmt. Aber sonst ist es Sauna und Trinken eigentlich eher getrennt. Also in jedem Haus gibt es eine Sauna, egal wie klein die Wohnung ist. Man hat entweder trotzdem seine eigene Sauna oder es gibt in Mehrfamilienhäusern Gemeinschaftssaunen, die dann wechselseitig genutzt werden können. Und damit wird das eigentlich eingeläutet, also dass man dann auf alle Fälle in die Sauna geht und dann sich nett zurecht macht und zusammensetzt an Heiligabend, weil eben am 24. auch Weihnachten gefeiert wird.
Sie hatten es vorhin sehr plastisch beschrieben, was für Maßnahmen ergriffen werden, ne, in der Weihnachtszeit, was dann auch erschwerend hinzukommt, seit Pandemiebeginn. Waren denn diese Lieferengpässe abzusehen, auch so aufgrund der Erfahrungswerte, die wir aus dem letzten Jahr gemacht haben, oder treffen diese Lieferengpässe die Märkte komplett unvorbereitet?
Also komplett unvorbereitet bestimmt nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit auch vor dieser Situation 2020, 2021 immer wieder Situationen gehabt, die sozusagen zu Engpässen geführt haben. Also dann sind es vielleicht Naturkatastrophen beispielsweise, ne? Wenn ich an den isländischen Vulkan denke, 2010, den Eyjafjallajökull und den...
Können Sie noch einmal fehlerfrei aussprechen?
Eyjafjallajökull.
Wow, das ist, Kompliment.
Das liegt daran, Herr Siems, ich habe den großen Vorteil, dass ich das in meiner Vorlesung schon ein paar Mal sagen musste.
Das habe ich mir fast gedacht, dass Sie das schon mal gesagt haben.
Ja, also und der ist 2010 ausgebrochen, weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch erinnert, und dann ist im Prinzip der gesamte Luftverkehr über Europa eingestellt worden, ja, weil immer die Sorge war, dass die Vulkanasche die Triebwerke beschädigen kann. Das hat dann eben auch einzelne Ketten, die sehr stark auf Luftfracht gesetzt haben, hat das natürlich zum Erliegen gebracht. Oder wenn Sie, ganz schlimm war natürlich 2011 das Reaktorunglück durch den Tsunami in Fukushima, wo eben auch Elektronikketten ziemlich zum Stillstand geraten sind. Und wir haben viele, viele solcher Beispiele. Ne? Viele nehmen wir gar nicht wahr, weil sie nicht direkt uns betreffen, aber global haben wir sehr viele solcher Beispiele. Und diese Naturereignisse legen natürlich eins offen. Sie zeigen natürlich gnadenlos, wie abhängig wir sind, wenn wir quasi grenzenloses Outsourcing betreiben. Wenn wir sozusagen unsere Dislozierung, also die Wertschöpfungsketten, die Verteilung der Wertschöpfungsketten sozusagen bis an die Grenze führen und gleichzeitig versuchen, Bestände weitgehend zu reduzieren. Bestände haben insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren meistens eher, wurden eher negativ bewertet. Und immer in solchen Situationen erkennen wir plötzlich den positiven Wert von Beständen und den positiven Wert einer intensiven Zusammenarbeit mit Lieferanten und. Ja, und das Blöde ist halt immer, dass wir sehr schnell wieder vergessen. Also unser Schmerzgedächtnis ist offensichtlich noch nicht so ausgeprägt, dass da wirklich etwas Langfristiges rausfolgt. Ja. Mhm. Das sehen wir auch bei Cyberattacken. Das ist das Gleiche. Ja. Da ist kurzfristig Hektik und da wird immer viel getan und viel angekündigt, aber auch ganz schnell wieder vergessen. Und dann gehen wir wieder zum Normalmodus zurück. Und dann sind die Kostenvorteile, wenn alles gut funktioniert und alles smooth ist, die sind so groß, dass man sich dann über Krisenvorbeugung nur noch wenig Gedanken macht.
Ist das ein deutsches Phänomen oder international?
Das ist definitiv ein internationales Problem. Ich meine, wir Deutschen sind ja doch sehr risikoavers, als Einzelpersonen, aber auch als Unternehmen typischerweise. Also eigentlich müssten wir einen besonderen Fokus haben auf sagen wir mal, langfristiges Risikomanagement, aber es hält leider nur bedingt. Und wir müssen natürlich begreifen, das haben wir jetzt eben auch gesehen in den letzten 2 Jahren, dass eben Logistik, die Logistikbranche eben auch etwas ist, das nicht nur Stauverursacher ist und Lärmverursacher ist und Umweltverschmutzer ist und der einfach mal so funktioniert, sondern wir haben jetzt eben festgestellt in den letzten 2 Jahren, dass Logistik auch mal nicht funktionieren kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Und die Leute müssen natürlich schon verstehen, die Gesellschaft, die Unternehmen müssen dem Thema mehr Wertschätzung beimessen und erkennen, dass Logistik, ich sage es immer so, ein wesentlicher Enabler ist, also ein Ermöglicher ist, damit eben das, was wir da alle wollen, überhaupt stattfinden kann. Also Logistik ist sozusagen nicht Teil des Problems, sondern ist Teil der Lösung. Ja, das vergisst man immer so ein bisschen, wenn immer alles so normal läuft und normal funktioniert.
Lassen Sie uns zum Schluss dieser Podcast-Folge nochmal über die Lösung sprechen, ganz konkret. Also wir haben viel über die Probleme gesprochen und welche Maßnahmen sollte man als Händler oder Logistikunternehmen ergreifen, wenn man direkt von Lieferengpässen betroffen ist? Sie greifen diesen Punkt in Ihrem Buch ja auch auf und sagen, also um ein Beispiel zu nennen, Omnichannel-Lösungen sind für die Händler, die quasi auf verschiedenen Channels unterwegs sind, also das Omnichannel-Prinzip schon implementiert haben, eigentlich die beste Möglichkeit, um Defizite aufzufangen. Welche weiteren Lösungsvorschläge hätten Sie?
Man muss unterscheiden zwischen Maßnahmen, die man jetzt noch ergreifen kann, und den Maßnahmen, die man dann sozusagen als Lessons learned in Zukunft installieren muss. Und klar, die Sachen, die man jetzt machen kann, die sind tatsächlich sehr beschränkt. Also immer abhängig davon, wie, ich sag mal, wie intensiv und wie gut bin ich denn eigentlich mit meinen Lieferanten umgegangen. Das zahlt sich natürlich jetzt aus oder eben auch nicht, ganz klar. Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist aktuell eben auch für viele Unternehmen tatsächlich Transparenz überhaupt erstmal zu schaffen über die Lieferkette, um wirklich zu wissen, in Form von quasi Echtzeitinformationen, wo haben wir denn eigentlich Artikel und Sortimentsbereiche, wo wir in die Nichtlieferfähigkeit laufen? Und was heißt das letztendlich eben auch für mein Angebot? Und darauf basierend muss ich Maßnahmen definieren, wie zum Beispiel das kurzfristige Suchen alternativer Lieferanten, das Suchen alternativer Artikel, das Suchen nach alternativen Transportrouten beispielsweise, so wie es eben ja auch Unternehmen machen, wie das ist ja paradoxerweise jetzt sogar so gewesen, dass eine Reederei wie Maersk, die eben selber Seefrachtgeschäft betreibt, plötzlich Container über die neue Seidenstraße zwischen Asien und Europa abgewickelt hat. Ja, also eigentlich dem eigenen Geschäft gar nicht mehr getraut hat. Oder Amazon, die eben natürlich jetzt eins versuchen fürs Weihnachtsgeschäft, aufgrund der Zeitverzögerung eben andere Verkehrsträger zu nutzen und jetzt im Moment sehr stark die Luftfracht nutzen, um eben Nachschubware aus China nach Europa zu bringen. Natürlich mit einem unglaublichen Kostenaufwand, aber das ist natürlich eine kurzfristige Lösung. Anders ist es natürlich langfristig.
Das heißt, fürs nächste Jahr, was Sie sprachen, Lesson learned, also was kann man präventiv tun für das nächste Jahr?
Wir hatten vorhin schon mal die Begrifflichkeiten Flexibilität und Robustheit bzw. Resilienz, so als sag mal, neues Schlagwort dieser Zeit. Und ich glaube, wenn man das sozusagen runterbricht, wie vorhin schon erwähnt, das ist ja ähnlich wie bei den Cyberattacken, die ja jetzt auch an Fahrt aufgenommen haben. Ich glaube, Unternehmen müssen natürlich jetzt spätestens sehr umfassende Risikomanagementstrategien entwickeln und die auch umsetzen und eben auch strategische Veränderungen im Unternehmen herbeiführen. Dazu gehören Dinge, die jetzt wieder intensiv diskutiert werden. Wie stark darf ich abhängig sein von einzelnen Lieferanten? Ja, da sind wir wieder bei dieser Frage Wertschöpfungstiefe, Single Sourcing, ist das noch zeitgemäß? Ist der Fokus auf dauerhafte Bestandsminimierung noch zeitgemäß? Ja, oder muss ich wieder mehr in Pufferbestände investieren? Ist der Fokus auf Länder und Standorte, in denen ich am günstigsten produzieren kann, dieses Best-Cost-Country-Sourcing, was ich vorhin schon mal sagte, ist das der richtige Ansatz? Ja? Und ein Punkt kommt für mich noch hinzu. Neben einer Neudefinition sozusagen der Frage, was sind mir eigentlich Bestände wert, muss ich auch über das Thema Zeitsouveränität sprechen. Also gibt es denn nicht eigentlich die Möglichkeit, in meinen logistischen Netzwerken Zeitpuffer einzubauen, die mir ja dann eine gewisse Souveränität geben, wenn Schwierigkeiten da sind? Also es sind nicht nur Bestände, die ich an Puffern brauche, sondern auch Zeitpuffer, die mir die Möglichkeit geben, dann eben auf Nachschubprobleme beispielsweise reagieren zu können.
Das heißt, Weihnachtsgeschäft beginnt dann nicht im September, sondern vielleicht dann schon im Juni?
Möglicherweise, ja. Möglicherweise ist es eine richtige Strategie. Wie gesagt, die Frage ist eben nur, wie groß, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, wie stark ist das Schmerzgedächtnis? Ja? Also wie sehr tut das wirklich weh? Weil einfach die Erfahrung zeigt, dass sozusagen so Themen wie Risikomanagement und Resilienz, das sind immer Themen, die nur eine gewisse Zeit nachhallen und dann verschwinden die wieder zugunsten der Kostenoptimierung. Und sagen wir, das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Das ist für mich ein großer Bereich, ne? Risikomanagement. Der zweite große Bereich, denke ich, ist das Thema Transparenz, was ich gerade auch schon angesprochen habe, als aktuellen Lösungsansatz und intensive Zusammenarbeit in Supply Chains. Und da stellen wir ja fest, in der Theorie, ich sag mal, sind wir da quasi gefühlt Jahrzehnte weiter, also in der Forschung auch, und wir sagen immer wieder, das muss eigentlich sein. Wir müssen viel intensiver Daten austauschen, Informationen austauschen. Ich sag mal, so ein Ansatz, den man so aus dem Handelsbereich auch kennt, den CPFR-Ansatz, Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment, also gemeinsame Planung, gemeinsame Prognose, gemeinsame Versorgung innerhalb der Supply Chain. Das ist ein Ansatz, wo man wenigstens mal Bestandsdaten, Bestelldaten und Bedarfsdaten in der Kette, im Netzwerk austauscht.
Ist das ein Beispiel für eine resiliente Lieferkette, über die Sie auch in Ihrem Buch schreiben?
Naja, also das ist auf jeden Fall mal eine Maßnahme, die zu erhöhter Resilienz führt. Ja, weil wenn ich Informationen teile, wenn ich relevante Informationen in einer Supply Chain mit den Partnern teile, dann kann jeder besser darauf reagieren, auf das, was dann passiert. Also wenn mein Lieferant weiß, was ich noch im Bestand habe, ja, dann ist das für ihn eine wichtige Information. Wenn ich aber auch weiß, was er noch im Bestand hat, ist es auch eine wichtige Information. Und wenn wir beide zusammen unser Hirn zusammenlegen und sagen, was weißt du und denkst du über die Prognose und die Bedarfsentwicklung deines Artikels, und Lieferant und Händler teilen das miteinander, dann kommt unterm Strich garantiert eine bessere Prognose raus, als wenn sie jeder einzeln für sich macht. Und da sind wir einfach, da reden wir jetzt seit wirklich 30 Jahren drüber und wir schreiben auch seit 30 Jahren drüber. Und in der Realität erkennt man einfach viel zu wenig Vertrauen, viel zu wenig Bereitschaft, das eben miteinander zu machen. Stattdessen, das ist jetzt so ein Sonderfall, stattdessen, was passiert dann? Was machen Unternehmen, die viel Marktmacht haben? Die fangen jetzt an, dann von ihren Lieferanten Bevorratungsstrategien einzufordern und die in Verträge reinzuschreiben. Ja, wie große Händler das jetzt gemacht haben und gesagt haben, als das Toilettenpapier out of stock war und die Hefe out of stock war und Wasser nicht mehr verfügbar war, war jetzt die Konsequenz, ich schreibe das jetzt zukünftig in die Verträge mit meinen Lieferanten, dass sie bis zu 130 oder 150% der vereinbarten Menge liefern müssen für gewisse Zeit. Ansonsten wären wir da nicht mehr handelseinig. Das haben eben große Discounterketten beispielsweise gemacht. Ob das jetzt richtig ist, das ist natürlich eine Maßnahme, die für große, mächtige Unternehmen sinnvoll ist. Aber ich glaube, in der Gänze geht es tatsächlich darum, sich mehr zu öffnen, mehr wirklich zu mehr Zusammenarbeit und Kollaboration zu kommen. Ja, wir haben so Ansätze, so Open-Source-Ansätze in der Logistik, die ja auch gepusht werden. Und da sind wir, habe ich den Eindruck, immer in der Theorie wirklich meilenweit entfernt von der Praxis. Ja, da haben wir echt eine große Diskrepanz.
Zum Abschluss blicke ich immer gerne mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in die Zukunft. Glauben Sie, dass sich dieses Jahr einfach durch diese, wir sprachen darüber, Verkettung unglücklicher Umstände, Murphy's Law, dass das die Ausnahme ist, oder wird so eine angespannte Situation erneut auftreten? Also ich weiß ja, dass aus vertraulichen Quellen, dass Sie früher mal sehr hochklassig Fußball gespielt haben, und ich musste ebenso daran denken, eigentlich muss so eine Lieferkette organisiert sein wie so ein Team von Thomas Tuchel, oder? Oder Jürgen Klopp oder so, dass man immer genau weiß, alle Ketten bewegen sich gleichzeitig, so der Linksaußen weiß, was der rechts hinten macht, und man ruft über den Platz, die Kommunikation ist stark. Also zurück zu der Frage. Also wenn wir so in die Zukunft schauen, wird uns das alljährlich wieder blühen, den Logistikern und den Händlern, oder lernen wir aus unserem Schmerzgedächtnis?
Um es mal ganz plastisch zu sagen, und das finde ich ist auch ein sehr schöner Begriff, wir müssen uns quasi auf den schwarzen Schwan vorbereiten. Ja? Also man spricht dann in der Theorie von Black Swan, also der schwarze Schwan, das ist das völlig Unvorstellbare. Ja? Und genau so waren die letzten 2 Jahre eigentlich. All das, was da passiert ist in der Verkettung, war völlig unvorstellbar. Und eigentlich müssen wir versuchen, uns auf dieses völlig Unvorstellbare einzustellen. Und ich glaube schon, dass wir damit rechnen müssen, dass wir in Zukunft, wir leben zwar in einer Zeit, so sagen das die Trendforscher, die noch nie so sicher war, wie sie jetzt ist. Ne? Trotz alledem, glaube ich, werden wir in Zukunft immer mehr mit solchen Störungen zu tun haben und auch lernen müssen, professionell mit Störungen umzugehen. Ich denke vor allen Dingen an Naturkatastrophen, ja, die als mal Negativereignisse, glaube ich, schon mit einer zunehmenden Geschwindigkeit und auch einer zunehmenden Intensität uns immer wieder treffen und global beeinflussen. Wenn Sie jetzt aus Sicht eines Unternehmens denken, ja, dann ist es sozusagen ja immer der, wie soll man sagen, immer der Total Cost of Ownership. Also die müssen sich sozusagen immer ihre Gesamtkosten im Blick haben. Und die Vorteile natürlich globaler Netzwerke, die müssen letztendlich ja die Nachteile langfristig signifikant überkompensieren. Und das heißt also, dass es sozusagen in Situationen, wo es gut funktioniert, 5, 6, 7, 8 Jahre, wo wenig passiert, sind die Vorteile riesengroß. Ja, also auch kostenbezogen riesengroß. Das Blöde ist, dass ein Ereignis natürlich diese ganze Kalkulation, also ein schwarzer Schwan, ne, wenn der landet, dann kann der sozusagen diese Situation in einem Mal zum Kippen bringen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in bestimmten Bereichen in der Konsequenz auch die Globalisierung in Teilen auch ein bisschen zurückfahren und vielleicht in Teilen auch zu einer Regionalisierung kommen. Da, wo vielleicht die Kostenvorteile des totalen globalen Outsourcings nicht ganz so groß sind. Aber es wird in der Breite nicht zu einer Umkehr der Globalisierung kommen, das glaube ich nicht. Vielleicht eher in Bereichen wie zum Beispiel der Pharmaindustrie, ne, wo wir schon merken, naja, dass wir mal dann teilweise schlecht aufstellen, Teilen der Automobilzulieferindustrie. Da werden wir vielleicht stärker wieder zu einer Umkehr eben auch kommen oder zu einer Re-Regionalisierung kommen. Ja. Aber letztendlich ist mit den Maßnahmen oder mit externen Einflüssen zukünftig häufiger zu rechnen. Ja. Was also heißt, dass diese Planungsthemen wie Risikomanagement, ja, Vorbereitung auf den unbekannten schwarzen Schwan immer wichtiger werden.
Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Letzter Punkt von mir noch. Wir haben diese schöne Rubrik Die letzte Meile, wo ich mir nochmal so 3 Stichpunkte, 3 Thesen formuliert habe, über die wir jetzt gesprochen haben. Da wäre zum einen These 1, wir sprachen über Murphy's Law, die Verkettung unglücklicher Umstände, die sich wirklich extrem potenziert haben. Nicht nur, naja, also auf Corona-bedingt, Pandemie-bedingt, aber auch durch wirklich blöde Malheure, wie zum Beispiel den Containerstau im Suezkanal. Wir sprachen über das Thema Naturkatastrophen, die auch die Branche immer wieder in Zukunft torpedieren könnten. Dann den zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass resiliente Lieferketten eigentlich wichtiger als je zuvor sind, weil nämlich diese Unwägbarkeiten überhaupt nicht wirklich prognostizierbar sind, ne? Und dass man einfach auch zu mehr Kommunikation und mehr Organisation auch innerhalb der Unternehmen auch kommen muss und diesen guten Draht zu seinen Zulieferern auch braucht. Ob das jetzt heißt, dass man sagt, man muss mehr Druck ausüben oder vielleicht auch mal eine Pralinschachtel rüber schicken, das muss, glaube ich, jeder für sich beantworten. Naja, und der dritte Punkt, Sie sprachen gerade drüber, fürchte, beware of the black swan, also fürchte dich vor dem schwarzen Schwan. Wie sagten Sie, völlig unvorhersehbare, unvorstellbare kann eintreten. Und den muss man leider immer im Hinterkopf oder irgendwo auf dem Zettel haben. Herr Tripp, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit mit Ihnen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ebenso, vielen Dank, war sehr schön.
Wenn Sie uns treu bleiben wollen, dann freuen wir uns. Dann abonnieren Sie diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, wo man Podcast streamen kann. Weitere Artikel zu diesem Thema und zu vielen anderen Themen finden Sie im Internet unter www.newsroom.hermesworld.com. Mein Name war David Siems und bis zum nächsten Mal. Dann spreche ich wieder mit Dennis Kollmann, dem Chief Sales Officer von Hermes Germany. Bis dann.